Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen in diesem neuen Jahr. Schön, dass ihr gekommen seid zum Gottesdienst, jetzt unserem ersten Gottesdienst in diesem neuen Jahr. Und es ist auch so schön zu wissen, wir gehen in ein neues Jahr, aber unser Gott ist der gleiche. Er ist nicht älter geworden. Er hört nicht weniger als im letzten Jahr. Er braucht nicht mehr einen Krückstock als im letzten Jahr. Er braucht keinen Krückstock. Er brauchte nie einen Krückstock. Er ist der gleiche. Und so können wir auch auf der gleiche Weise ihm vertrauen in diesem neuen Jahr. Und er wird auch in diesem neuen Jahr seinen Weg mit uns gehen. Ja. Ich habe die Freude, den ersten Gottesdienst, zum ersten Gottesdienst zu predigen in diesem neuen Jahr. Allerdings, als ich mir zuerst den Psalm angeschaut habe, dann dachte ich, auweia. Es gibt Psalme, die fangen so schön an. Diese ganze Königspsalme, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten, wo es dann so heißt, der Herr regiert als König. Dieser Psalm, den ich jetzt lesen werde, fängt ganz anders an. Hier hört man nicht diesen Ausspruch, dass Gott regiert als König. Oder ein Psalm zum Dankopfer. Nein, dieser Psalm fängt ganz, ganz anders an. Dieser Psalm fängt an, ein Gebet des Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Ich dachte, man kann das eine Ermutigung für uns sein, ein Gebet des Elenden. Aber es ist oft unser Gebet. Wir sind nicht immer so drauf, dass wir sagen, der Herr regiert, es ist alles super, es läuft alles wunderbar. In unserem Leben läuft das nicht immer in der Weise. Der Psalm hier hat irgendwie, es ist ein ungewöhnlicher Platz für diesen Psalm. Die Gedanken, die hier ausgesprochen werden, sind nicht Gedanken, die ganz neu sind. In vielen Psalmen ist irgendwie so ein Wehklagen zu hören. Es ist nicht der einzige Psalm, der so aus dem Elend heraus spricht. Aber dieser Psalm, der kommt so nach diesen ganzen Königspsalmen so hineingeschmettert. Man denkt, Mann, was soll dieser Psalm hier? Ist es gerade so eine Hochwelle hier? Und plötzlich geht es so ganz nach unten, so ganz tief nach unten. Ein Gebet aus dem Elend, ein Gebet aus der Not gesprochen. Wieso ist der Psalm gerade hier? Dieser Psalm, der hat auch keinen genannt, der ihn ausspricht, ist es nicht geschrieben, dass es ein Psalm Davids ist. Der Psalm davor, das ist ganz klar gesagt, ein Psalm Davids. Und der Psalm danach, da wird auch gesagt, von David. Aber bei diesem Psalm steht sowas nicht geschrieben. Hier steht einfach nur geschrieben, ein Gebet des Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Es gibt hier auch keine Datumsangabe, wann dieser Psalm gesprochen, geschrieben, gesungen wurde zum ersten Mal. Es gibt da verschiedene Vorschläge. Dass einige sagen, ja, der könnte vielleicht auch von David sein, wo Gott ihm prophetisch etwas zeigt. Andere Leute sagen, nein, dieser Psalm, der muss viel später geschrieben worden sein. der stammt vielleicht so aus der Zeit des Exils, als das Volk Gottes in die Verbannung gehen musste und die Stadt, die sie so liebten, die Stadt, in der Gott sich im Tempel offenbarte, in Trümmern lag. Wir lesen später, dass es dann heißt, dass Zion aufgebaut wird. Und das gibt so die Vermutung, dass vielleicht es jemand geschrieben hat, der in der Verbannung ist und darauf hofft, dass Gott wieder diese Stadt aufbaut, in der er sich offenbarte, diese Stadt aufbaut, damit das Volk Gottes wieder diesen Platz hat, wo sie anbeten können. Einige haben gedacht, vielleicht ist es ein Psalm, den Daniel geschrieben hat oder Nehemia. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wer diesen Psalm geschrieben hat. Aber es ist ein Psalm, der aus der Not herausgesprochen wird. Wenn wir diesen Psalm lesen, dann klingt so ein bisschen Depression aus diesem Psalm, zunächst einmal. Das klingt zuerst so, ja, einer ruft hier zu Gott, der wirklich ganz unten ist. Wir würden heute sagen, er hat einen Blues. Es heißt hier, oh Herr, höre mein Gebet, eine Klage vor dem Herrn, höre mein Gebet. Ich rufe, mir geht das so schlecht, mir geht das so elendig, ich bin ganz weit unten. Und Depression ist eine Sache, die bei vielen Menschen verbreitet ist. Ich habe von einer Umfrage gehört in Amerika. Und bei dieser Umfrage haben 4 von 10 Leuten zugegeben, dass sie regelmäßig mit Einsamkeit und Depression zu kämpfen haben. Das sind fast die Hälfte der Menschen, die sagen, ich habe diese Phasen der Depression. Es ist ja auch nicht umsonst, dass die Psychiatrien bei uns ziemlich voll sind. Und es ist ein guter Beruf, wenn man Psychiater ist. Man hat viel Kundschaft. Viele Leute kommen zu solchen Menschen, weil Menschen einfach depressiv sind. Und vielleicht in unserer Zeit sogar noch mehr als irgendwie zuvor. Aber es ist keine neue Welle. Es scheint so eine neue Geschichte zu sein, aber so ist es nicht. Auch damals schon, wenn wir jetzt hier reinschauen, hatten Leute mit Einsamkeit und Depression zu kämpfen. So wie dieser, der hier dieses Lied schreibt. Und er ist sehr ehrlich. Er schreibt dieses Lied einfach so heraus. Und es ist ja ein Lied, das gesungen wurde. Es ist nicht so ein Bekenntnis eines Menschen irgendwo im Stillen. Nein, dieser Typ, der hat das ganz klar so ausgesprochen. Und dieses Lied wurde vielleicht so, ich weiß nicht, alle 3 Wochen mal gesungen. Alle einmal im Monat. Ich weiß nicht, wie oft dieses Lied gesungen worden ist. Wir stellen uns immer so vor, die Lieder, die müssen fröhlich und was weiß ich sein. Aber es gibt auch Lieder, die wir singen, die nicht aus der Fröhlichkeit herauskommen, wo ein bisschen so Depression zu fühlen ist. Und viele Dinge, die können uns in diese Depression treiben. Es kann vieles sein, was uns dahin bewegen kann, dass wir auf einmal so in ein Loch sacken. Dass plötzlich wir uns vorfinden und wir sehen nur noch schwarz vor Augen. Das kann so schnell kommen. Das kann vielleicht ein Verlust von jemandem sein, den man liebt, der einem sehr nahe steht. Diese Person, die ist gegangen. Und man bleibt in einer Depression zurück und denkt, es ist alles vorbei. Diese Welt, die ist jetzt zusammengebrochen. Es kann vielleicht eine Enttäuschung sein, die wir erlebt haben. Und für uns ist der Himmel nur noch schwarz, noch dunkelgrau. Vielleicht auch ein Versagen, von unserer Seite, wo wir einfach Mist gebaut haben. Und das reißt uns den Grund oder den Boden weg. Und wir denken, wie kann das passieren? Und wir fallen in eine Art Depression. Es können auch so Beziehungskrisen sein, wo wir auf einmal uns in einer Situation vorfinden, wo wir sagen, das Leben ist nicht mehr lebenswert. Es kann so vieles sein, was uns einfach so wegreißen kann. Und es ist eine Sache, die nicht nur den Leuten in der Welt trifft, es ist eine Sache, die uns alle treffen kann. Gut, einige sind da stärker so aufgebaut, andere, die können sehr schnell in so eine Depression fallen. Ich habe von Spurgeon gehört, dass er sehr oft Schwermut hatte, sehr oft Depressionen hatte. Er selber hat das vor 5000 Leuten in seiner Gemeinde gesagt. Und hat gesagt, Leute, ich habe oft solche Depressionen, ich wünsche es keinem von euch. Das kann Männer Gottes genauso treffen wie jeden anderen auch. Es gibt sogar in der Bibel Leute, die beschrieben werden als solche, die sowas erlebt haben. Ich denke da gerade an Elia. Dieser Elia, der Mann Gottes. Er wird auch als Mann Gottes immer wieder bezeichnet. Dieser Elia, der gegen einen König auftritt. Und der sagt, ey Leute, was hinkt hier, was sagt das zu dem ganzen Volk, was hinkt hier auf beiden Seiten? Wenn Gott Gott ist, dann lasst uns ihm dienen. Wenn ein anderer Gott ist, dann dient ihm. Aber hinkt nicht auf beiden Seiten herum. Und dann dieses große Ding da auf dem Karmel, wo er dann dieses sagt, okay, ihr Baalsanbeter, ihr dürft euch einen Altar bauen, ihr dürft dann euren Baal anrufen und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Und diese Leute, die machen das, die machen alle möglichen Rituale, sie schlitzen sich und was weiß ich alles, rufen ihren Gott an, fast den ganzen Tag. Und nichts passiert, kein Feuer kommt vom Himmel. Kein Feuer entzündet dieses Opfer, was sie da gebracht haben. Und dann kommt Elia, dieser schlichte Prophet. Und er baut einen Altar, gießt sogar oder lässt Wasser um das Opfer herum gießen. Betet Gott an und da kommt ein Feuer und verzehrt das Opfer samt dem Altar. Ein Mann Gottes, er geht dann und betet zu Gott und Regen kommt. Es hat 3 Jahre lang nicht geregnet. Und dann kommt so ein kleines Wort, dass diese Frau von dem König Ahab, Isabel, sagt, das, was du mit dem Propheten getan hast, das mache ich mit dir. Er hat Gott erlebt in so einer wunderbaren Art und Weise. Und dann dieses kleine Wort von einer Frau. Und die Frauen hatten damals nicht wirklich diesen Stellenwert, wie es Männer hatten. Diese eine Frau, die sagt, ey, was du mit dem Propheten vom Baal getan hast, das mache ich mit dir. Das wirft ihn vollkommen aus der Bahn. Was macht dieser Prophet, der Gott so wunderbar erlebt hat? Er läuft weg. Er läuft und läuft und läuft. Bis hin zu dem Berg Karmel. Gut, er wird auch ermutigt von den Engeln, dahin zu laufen. Er läuft dahin und sagt, es ist keiner mehr übrig geblieben, der dich anbetet. Klagt er vor Gott. Er ist vollkommen dahin. Und Gott sagt, ey, vertrau mir doch einfach. Es gibt viel mehr Leute, die mich anbeten, als du denkst. Du denkst, es ist keiner mehr übrig geblieben, der mich anbetet. Oh, ich habe mir genug Leute vorbehalten, die mich wirklich anbeten. Es ist nicht so, dass jetzt du in deiner Situation keine Lösung mehr hast. Ich habe immer noch eine Lösung. Und Gott sagt ihm, Elia, geh zurück. Ich habe noch eine kleine Aufgabe für dich und dann nehme ich dich zu mir. Aber ich habe noch eine Aufgabe für dich. Jemand, der so Großes erlebt hat, kann so schnell aus der Bahn geworfen werden. Auch Paulus sagt auf einer Stelle im Brief zu Timotheus, 2. Timotheus, da sagt auf einer Stelle, alle haben mich verlassen. Und auch das ist so ein Zeichen, dass er irgendwie vollkommen allein geblieben ist. Auch ein Mann Gottes, der so vieles mit Gott erlebt hat, hat auch diese Zeiten der Einsamkeit gehabt. Zeiten, wo er sich sehr alleine gefühlt hat, alleine gelassen gefühlt hat. Alle Freunde, alle, die ihm eine Hilfe waren, waren plötzlich nicht mehr da. Und er sagt, er war aber beim Gericht und keiner hat ihm beigestanden, aber Gott hat ihm beigestanden. Das hat er dann doch so gesehen. Wir können aus der Bahn geworfen werden. Und dann sind wir diese Leute, die wir so dieses Gebet des Elenden haben, wo wir dann zu dem Herrn schreien. Hier heißt es, O Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien vor dich kommen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Not. Neige dein Ohr zu mir. Am Tag, da ich rufe, erhöre mich eilends. Nichts ist schwerer auszuhalten als das Schweigen Gottes. Wenn man so denkt, ich bin jetzt ganz alleine gelassen. Und Gott, wo bist du eigentlich jetzt? Wo bist du in meiner Not? Warum bin ich in dieser Not? Wieso bin ich hier hereingeraten? O Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien vor dir kommen. Höre doch, was ich hier vor dir zu sagen habe. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Not. Das Empfinden zu haben, Gott ist ganz weit weg von mir. Das Empfinden zu haben, ich bin von Gott alleine gelassen worden. Ich suche nach Antworten, aber es gibt keine Antwort. Ich suche nach Erlösung, aber es scheint das nicht zu geben. Ich suche nach Hilfe, aber ich empfinde, dass noch nicht einmal Gott auf mich hört. Dieses Schreien zu Gott hin, es ist sehr wichtig. Es ist wichtig, dass wir zu Gott hin schreien in unserer Not. Wir dürfen es tun. Es ist nicht so, dass es verboten ist, zu Gott zu schreien. Gott möchte, dass wir zu jeder Zeit ihn anbeten, zu jeder Zeit auf ihn hören, zu ihm reden, dass wir immer im Gebet zu ihm stehen. Aber auch gerade in dieser Zeit der Not dürfen wir Gott anrufen. Wenn wir empfinden, dass nichts mehr geht, wir dürfen Gott anrufen. Wir sollen ihn anrufen. Es ist einfach wichtig, dass wir es tun, dass wir nicht sagen, ich höre auf, zu Gott zu reden. Dieser Psalmschreiber, der tut das. Er ruft Gott an. Er wendet sich zu Gott, dass Gott ihm Hilfe gibt. Aber sei nicht verwundert, wenn du in Zeiten der Einsamkeit auch geistliche Einsamkeit verspürst und vielleicht sogar in Verzweiflung gerätst. Sei nicht verwundert, wenn das bei dir passiert. Und Gott ist nicht verpflichtet, sofort unseren Ruf zu beantworten. Wir können nicht sagen, Gott, du musst mir sofort antworten. Er hat gesagt, er wird uns antworten. Aber seine Antwort kommt zu seiner Zeit. Seine Antwort kommt dann, wenn er es für nötig hält, uns zu antworten. Wir können nicht sagen, Gott, du musst mir jetzt sofort antworten. Ich bin in einer Not, du musst mir sofort antworten. Gott macht das nicht immer. Er macht das schon, dass er uns antwortet. Und oft auch ziemlich bald. Aber er ist nicht verpflichtet, uns sofort zu antworten. Ab und zu ist seine Antwort auch: Warte. Warte, ich werde dir zur rechten Zeit antworten. Aber es ist noch nicht die Zeit, dass ich dir jetzt die Antwort gebe. Das Empfinden des Schweigens Gottes bedeutet aber nicht, dass er uns nicht liebt. Wir denken in so einer Situation, wenn wir in einer Not sind: Oh, Gott muss uns hassen. Er liebt uns nicht. Das heißt es nicht. Wenn Gott schweigt, ist das sehr schwer zu ertragen. Aber es heißt nicht, dass er uns da nicht liebt in dieser Zeit. Er liebt uns immer gleichwährend. Er liebt uns mit einer unendlichen Liebe. Aber eben, wir können von Gott nicht verlangen, dass er das tut, wann wir es haben wollen. Sonst wäre er nicht mehr Gott. Er ist Gott. Und als Gott bestimmt er, wann er uns antwortet. Und wir, wenn wir in dieser Not sind, wenn wir in einer Art Depression sind, dann ist es oft so, dass wir auf die Umstände blicken, die uns so niederreißen. Wir sollten in dieser Zeit das Ganze sehen. Gott hat ein viel größeres Bild. Er sieht das Ganze, er weiß, was passieren wird, und er kann da auch uns helfen. Also hier ist jemand, der zu Gott ruft. Und dann lesen wir weiter, Vers 4. Denn meine Tage sind in Rauch aufgegangen und meine Gebeine glühen wie ein Brand. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras. Ja, ich habe vergessen, mein Brot zu essen. Vor meinen Stöhnen und Seufzen klebt mein Gebein an meinem Fleisch. Hier werden uns so Bilder gemalt, dieser Verzweiflung. Diese Bilder, die zeigen so auch das körperliche Leiden dieses Mannes, der hier betet. Er spricht davon, dass seine Tage wie Rauch aufgegangen sind. Es ist so wie ein verschwendetes Leben. Der Rauch, der steigt auf und ist weg. Das, was da gewesen ist, ist verbrannt. Es ist in Rauch aufgegangen. Es ist einfach verschwunden. Das Gefühl, bedeutungslos zu sein. Das Gefühl, ja, es ist alles vorbei. Es ist alles verbrannt, in Rauch aufgegangen. Meine Tage sind einfach verschwendet. Dieser Spruch: und meine Gebeine glühen wie ein Brand, könnte so auch ein Hinweis darauf sein, dass diese Person irgendwie krank ist, vielleicht Fieber hatte, vielleicht irgendwie sich sehr schlecht fühlt. Mein Gebein glüht wie ein Brand. Das ist ein bisschen so ein Bild, wie es Hiob erlebt hat, der da in seinem Elend sitzt und nur noch Schmerz empfindet. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras. Ja, ich habe vergessen, mein Brot zu essen. Es geht ihm so schlecht, dass er nichts essen mag. Appetitlosigkeit. Vielleicht eine Art Magersucht. Von meinem Stöhnen und Seufzen klebt mein Gebein an meinem Fleisch. Mir geht es so schlecht. Ich habe so abgenommen, dass meine Haut an den Knochen klebt. Bilder, die uns irgendwie so zeigen, diese Person hier hat wirklich es schwer. Geht sehr schlecht dieser Person. Körperliches Leiden, körperliche Schmerzen. Dann die weiteren Bilder, die uns gezeigt werden, Verse 7 und 8. Ich gleiche einem Pelikan in der Wüste, bin wie ein Käuschen in den Ruinen. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Bilder der Einsamkeit. Ich gleiche einem Pelikan. Bei einigen ist geschrieben einer Eule. Das ist hier verschieden übersetzt worden. Weil die Leute dachten, was macht denn ein Pelikan in der Wüste? Ich denke, dass es aber fast richtig so ist, wie es hier geschrieben steht. Dass ich habe auch im Urtext nachgeschaut und das ist so eine Vogelart, zumindest ein unreiner Vogel, der hier genannt wird. Dieser Vogel, was offensichtlich ist, dieser Vogel gehört nicht dahin. Er gehört nicht in die Wüste. Dieser Vogel hat sein Leben eigentlich irgendwo anders zu verbringen. Aber ich fühle mich wie ein Pelikan in der Wüste. Ich bin verloren in der Wüste. Ich kann mit der Wüste nichts anfangen. Ich kann was mit Wasser anfangen, aber nicht mit dem Sand, der jetzt da ist. Ich empfinde mich wie ein Pelikan in der Wüste. Wie ein Käuschen in den Ruinen. Auch dieser Vogel, ein Kauz, sollte irgendwo im Wald sein. Der sollte irgendwo da sein, zumindest nicht in der Wüste und in den Ruinen, wo alles zerstört ist, wo nichts mehr heile ist, wo keiner mehr da ist. Ich gehöre nicht dahin. Und dann wie ein einsamer Vogel auf dem Dach verlassen. Bei uns ist es ja so, dass wir es so haben, dass die Vögel immer wieder vom Norden gegen Süden, von Süden gegen Norden ziehen. Hier ist ein Vogel, der irgendwie seine Leute, seine Mitvögel verloren hat. Ich bin ein einsamer Vogel auf dem Dach. Alle anderen sind weg. Ich bin ganz alleine dort auf dem Dach. Ich fühle mich so. Wenn jemand in Depression ist, empfindet er sehr oft so, dass er sich wie ein Verlassener empfindet. Alle sind weitergezogen, nur ich bin da alleine geblieben, alleine gelassen. Keiner ist mehr da, der mich trösten kann. Keiner ist mehr da, der irgendwie mir ein Wort Ermutigung geben könnte. Nimmt mich überhaupt jemand noch wahr? In der Wüste sieht mich sowieso keiner. Ich bin so weit weg von allen anderen. Keiner nimmt mich mehr wahr. So empfindet man oft, wenn man in Depressionen ist. Und das ist das Bild, was hier dieser Schreiber sagt. Ich gleiche einem Pelikan in der Wüste, wie ein Käuschen in den Ruinen. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Plötzlich aufgewacht und ich bin ganz alleine da. Plötzlich ist keiner mehr da um mich herum. Und dann geht das weiter. Vers 9. Täglich schmähen mich meine Feinde und die gegen mich toben, schwören bei mir. Es ist nicht nur das Empfinden, dass ich jetzt alleine gelassen bin. Es ist nicht nur das Empfinden, dass ich vollkommen krank bin, dass es mir so schlecht geht vom Körperlichen her. Nein, es geht auch weiter. So sagt, ich bin verachtet von meinen Feinden. Man verschmäht mich. Die Leute, die lachen über mich. Wenn sie meinen Namen erwähnen, dann ist es so wie ein Fluchwort in ihrem Mund. Mein Name bedeutet für sie etwas Negatives. Meine Feinde sind um mich herum. Ich empfinde so, als ob jeder um mich herum nur noch ein Feind ist. Und dann geht es noch weiter. Und ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen. Da wird man gut abnehmen können. Denn ich esse Asche wie Brot. Meine Speise ist Asche. Vorher hat er gesagt, mir geht es so schlecht, ich vergesse zu essen. Und ich habe vergessen zu essen. Vor meinem Leid habe ich einfach keinen Hunger. Und jetzt sagt er, wenn ich was esse, dann ist das Asche. Dann ist das etwas, was keinen Nährwert mehr für mich hat. Dann esse ich etwas, was nicht mal auf meinem Speiseplan eigentlich steht. Asche. Und mein Trank, was ich trinke, ist es vermischt mit Tränen. Ich muss so viel heulen, dass eigentlich ich den Becher damit füllen kann, wenn ich wieder trinke. Wegen deines Grimmes und deines Zorns, denn du hast mich aufgehoben und hingeschleudert. Warum ist das alles? Warum empfinde ich das alles? Und er sagt, wegen deines Grimms und deines Zorns. Ich weiß nicht, was die Grundlage dafür war bei diesem Schreiber dieses Liedes, ob es vielleicht so ein Empfinden von Sünde war, dass er sich empfunden hat, Mann, ich habe so gesündigt. Und deswegen ist Gottes Zorn auf mir. Deswegen passiert das, dass ich so den Zorn Gottes in meinem Leben empfinde. Und dann heißt es, du hast mich aufgehoben und hingeschleudert. Vielleicht war es auch ein Versagen, das ihn dahin gebracht hat, so zu denken. Sünde kann eine Last sein. Und Sünde sollte uns eigentlich auch unruhig machen. Wenn Sünde uns nicht mehr unruhig macht, dann ist etwas falsch mit uns. Dann ist unsere Connection zu Gott gestört. Wenn Sünde uns einfach so es gut gehen lässt, das sollte so nicht sein. Wir sollten Sünde schon so empfinden, dass es uns eine Qual ist. Sünde sollte uns den Schlaf rauben. Und hier sagt dieser Psalmschreiber, dass es wegen des Grimms und des Zorns ist. Er hat mich aufgehoben und dahin geschleudert. So empfindet er zumindest. Meine Tage sind wie ein langgestreckter Schatten und ich verdorre wie Gras. Der Schatten ist am längsten, wenn die Sonne gerade dabei ist, so unterzugehen. Dann ist der Schatten am längsten. Und das Empfinden, das dieser Psalmschreiber hier hat, meine Tage gehen zu Ende. Der Schatten ist schon so lang. Gleich ist mein Leben vergangen. Meine Tage sind wie ein langgestreckter Schatten und ich verdorre wie Gras. Ich bin so froh, dass dieser Psalm hier nicht zu Ende ist. Ich bin so froh, dass dieser Schreiber endlich aufhört, sein Weh zu beklagen in dieser Weise. Wie kommt man aus dieser Depression heraus? Wie kann man sich befreien von diesem Schwermut, in dem man drin ist? Wie kriege ich andere Lieder als nur Blues? Und hier ist die Antwort. Vers 13. Ich bin so froh, dass es hier geschrieben steht. Hier ist ein Aber gesagt. Aber du, o Herr, thronst auf ewig. Aber. Das Wort Aber hat immer so verschiedene Bedeutungen. Ja, es geht mir eigentlich gut, aber was du gesagt hast, ist richtig. Aber das Aber bringt immer wieder so eine Wende in den Satz hinein. Das Aber kann sehr oft so auch negativ klingen. Aber hier ist ein Aber, das sehr positiv ist. Hier war es alles nur negativ, was er bislang gesagt hat. Das ganze Reden, das war nur gefüllt mit negativen Gedanken, die er empfunden hat, vielleicht auch verspürt hat. Aber dann ist ein Stopp. Aber du, o Herr, thronst auf ewig. Auf einmal blickt diese Person von sich weg und blickt zu Gott hin. Und ich denke, es ist so schön, dass dieses wahr sein darf in unserem Leben, in den Zeiten der Not, dass wir es erleben dürfen, dass wenn wir auf Gott blicken, sich alles ändert. Aber du, o Herr, thronst auf ewig und deine Gedanken bleibt von Geschlecht zu Geschlecht. Du änderst dich eigentlich nicht. Und das ist ein gutes Wort, was ich auch schon am Anfang gesagt habe. Gott ist immer der Gleiche. Er ändert sich nicht. Auf ihn dürfen wir zu jeder Zeit blicken und wir erkennen immer den gleichen Gott. Auch wenn wir innerlich alles andere spüren als gut. In Gott sehen wir den Erhabenen, den Souveränen, den Gott, der thront, der auf dem Thron ist. Der Gott, der die Kontrolle nicht verloren hat. Es ist ihm nicht außer Kontrolle gegangen, was gerade mit mir passiert. Das denken wir oft, wenn wir in Depressionen sind, dass Gott uns vergessen hat, dass er uns dass er nicht mehr mit uns etwas anfangen kann. Das denken wir sehr oft. Aber so ist es nicht. Gott ist auf dem Thron. Und er war da schon seit Jahrtausenden, Jahrmillionen. Und er wird es auch die nächsten Jahrmillionen und Milliarden, ich weiß es nicht, wie wir da rechnen wollen. Er wird es sein. Er wird auf dem Thron sein. Er wird auf alle Ewigkeit auf dem Thron sein. Es heißt hier, und dein Gedenken bleibt von Geschlecht zu Geschlecht. Es bleibt für alle Ewigkeiten, für alle Generationen. Du bist auf dem Thron. Das ist das Erste, was diesen Psalmschreiber wegwendet von dem vollkommen Negativen. Dann lesen wir weiter. Und du wirst dich aufmachen und dich überziehen, erbarmen. Denn es ist Zeit, dass du ihr Gnade erweist. Die Stunde ist gekommen. Denn deine Knechte lieben Zions Steine und trauern über ihren Schutt. Denn wenn die Heiden dem Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit. Wenn der Herr Zion gebaut hat und erschienen ist in seiner Herrlichkeit. Das ist jetzt die Verse, die so die Datierung bei vielen auf recht spät legen. Es geht hier um Zion, das anscheinend zerstört ist. Die Stadt Jerusalem ist in Schutt und Asche. Aber das ist für Gott kein Problem. Es heißt, du wirst dich aufmachen und dich überziehen, erbarmen. Du hast immer noch das gleiche Erbarmen. Es ist immer noch der Gott, der wirken kann, auch dann, wenn ich mich schlecht fühle. Er ist immer noch der gleiche Gott. Er erweist Gnade. Wenn du aus der Depression herauskommen willst, wenn du vielleicht da drin steckst, dann ist der erste Schritt, dass wir uns unter Gottes Souveränität unterwerfen. Dass wir sagen, du hast alles im Blick. Du weißt, was passiert. Es ist für dich kein Problem. Du wirst auch diese kaputten Steine wieder aufrichten. Dann weiter, denn der Herr, Vers 18, wenn er sich zu dem Gebet der Verlassenen gewendet und ihr Gebet nicht verachtet hat, das wird man aufschreiben für das spätere Geschlecht. Und das Volk, das geschaffen werden soll, wird den Herrn loben. Denn er hat herbeigeschaut und von der Höhe seines Heiligtums. Der Herr hat vom Himmel zur Erde geblickt, um zu hören das Seufzen der Gefangenen und loszumachen, die dem Tod geweihten, damit sie den Namen des Herrn verkündigen in Zion und sein Lob in Jerusalem. Schau dir den Charakter Gottes an. Wenn du aus der Depression herauskommen willst, dann schau dir doch den Charakter Gottes an. Er hat sich zu den Gebeten verlassen gewendet. Er ist derjenige, der trotzdem dein Gebet hört. Deine Worte, die du vor ihm sprichst, sind nicht verlorene Worte. Er verachtet dein Gebet nicht. Er hat herabgeschaut von der Höhe seines Heiligtums. Er sieht dich. Er sieht dich in deinem Leid, in deiner Not. Er weiß, was um dich herum passiert, was in dir passiert. Er weiß es. Er hört dein Seufzen. Er hört das Seufzen der Gefangenen. Und er kann sie auch losmachen. Blicke diesen Gott an. Konzentriere dich auf seinen Charakter. Er ist gut. Er ist immer noch gut. Auch wenn du vielleicht das nicht so verspürst. Er ist der gute Gott, der immer noch seinen Charakter nicht verändert hat und dich immer noch liebt mit voller Hingabe. Und das Weitere, was er uns sagt, blicke in die Zukunft. Die Verse 24 und niedriger. Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage. Ich spreche, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Deine Jahre wären von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Die Söhne deiner Knechte werden bleiben und ihr Same wird von dir bestehen. Blicke auf die Zukunft. Gott hat was vorbereitet für dich. Er hat eine Herrlichkeit vorbereitet. Ja, dieses Kleid, das du jetzt hast, dieses Leben, was du jetzt hast, es wird vergehen. Gott hat niemals gesagt, dass dieser Körper, so wie er jetzt gerade ist, für alle Ewigkeit bestehen wird. Wir werden bestehen, aber nicht dieser Körper. Unser Körper wird vergehen. Und er sagt es hier, so dieses schönes Bild, so wie ein zerfetztes Kleid, rollt es einfach zusammen, um es wegzuwerfen. Aber der Herr bleibt. Diese Welt wird vergehen. Das wissen wir. Wir unterliegen der Vergänglichkeit in dieser Welt. Aber er bleibt. Aber du bleibst, der du bist. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Und das Gute ist, die Söhne deiner Knechte werden bleiben. Und die Same wird vor dir bestehen. Blicke auf die Zukunft. Blicke, was Gott machen wird. Gott wird alles wiederherstellen. Er wird alles wieder gut machen. Dieser Psalm, der so negativ angefangen hat, hat doch eine wunderbare Wende. Und zwar eine Wende in Gott selbst. Dass er auf dem Thron sitzt. Dass er gute Eigenschaften gegenüber dir hat, gute Gedanken über dich hat, dass er eine gute Zukunft vorbereitet hat. Aber dieser Psalm hier, deswegen habe ich es auch ziemlich kurz jetzt am letzten Ende gemacht, dieser Psalm hier ist auch ein messianischer Psalm. Es ist nicht nur ein Psalm, der jetzt das Wehklagen einer Person beschreibt und die Lösung, die er gefunden hat. Dieser Psalm, der spricht auch über den Messias. Und dieser Psalm wird, oder Auszüge des Psalm werden in dem Hebräerbrief wieder zitiert. Es ist sehr interessant zu sehen, dass Hebräer Gedanken von hier herausnimmt. Dieses Empfinden dieser Einsamkeit, dieser Depression, das war auch das Empfinden Jesu an dem Kreuz. Das war es auch, was er erlebt hat. Wenn wir in Depressionen sind und denken, keiner kann mich verstehen. Es ist einer, der dich sehr gut verstehen kann, weil er es genauso erlebt hat. Diese Worte die hier zitiert werden, in das Klagen Jesu am Kreuz. Er fühlt sich alleine gelassen. Er war alleine gelassen. Er fühlte sich körperlich so stark geschwächt, verletzt. Er fühlte sich wie dieser Vogel, der nicht an dem Platz war. Es war nicht Jesu Platz, am Kreuz zu hängen. Er hat es niemals verdient, am Kreuz zu hängen. Aber er hing dort am Kreuz. Und er empfand sich, er hat es empfunden, dass er die Last anderer trägt. Er empfand Einsamkeit. Alle gingen weg. Seine Jünger, die vorher noch gesagt haben, für dich werde ich kämpfen, streiten für dich. Petrus, der ist auch ein bisschen so versuchte zunächst einmal. Der war plötzlich weg. Er war nicht am Kreuz dabei. Jesus starb alleine am Kreuz. Er starb in der Dunkelheit, als sich alles von ihm abgewendet hatte. Und dann lesen wir dieses Aber du, o Herr. Das Schöne ist in Hebräer Kapitel 1, Vers 8. Ich lese schon Vers 7. Von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn, Gott spricht auf einmal von dem Sohn. Hier ist die Rede Gottes auf einmal zu hören. Aber von dem Sohn. Dein Thron, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Der Schreiber an die Hebräer, der sieht es in Vers 13. Aber du, o Herr, thronst auf ewig. Er sieht es als Gottes Reden an den Sohn. Jesus hängt am Kreuz in dem Leiden. Aber er sagt, du bleibst. Gott sieht weiter. Und er sah, als der Sohn am Kreuz hing, was passieren würde. Er sah die Auferstehung. Er wusste um die Auferstehung. Und er wusste über Jesu Himmelfahrt. Er wusste, dass dieser Gang zum Kreuz ein Gang in die Herrlichkeit war. Diese Erniedrigung, von der Paulus zu den Philippern spricht in Kapitel 2, dass Jesus sich erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz. Dass es dahin führte, dass Gott ihn erhöht hat. Dass es dahin führte, dass Gott ihn hochgehoben hat zu sich hin. Und hier ist das Reden Gottes, aber du, o Herr, thronst auf ewig. Er spricht zu seinem Sohn. Das Interessante ist, als ich jetzt hier reinkam, hat Peter mir gesagt, ja, hier wird doch die Dreieinigkeit erwähnt. Ja, hier wird die Dreieinigkeit erwähnt. Hier wird der Sohn am Kreuz erwähnt. Hier wird erwähnt, wie Gott zu ihm spricht und sagt, dein Thron wird aber bleiben. Du warst gehorsam bis zum Tod. Du bist erhoben. Du wirst erhoben sein. Du wirst herrschen. Vor dir wird sich jedes Knie beugen. Und dann dieses Reden über Zion. Wenn der Herr Zion gebaut hat und erschienen ist in seiner Herrlichkeit, wenn er sich zu dem Gebet der Verlassenen gewendet und ihr Gebet nicht verachtet hat, das wird man aufschreiben für das spätere Geschlecht. Und das Volk, das geschaffen werden soll, wird den Herrn loben. Es ist ein Reden des Heiligen Geistes. Ein Reden des Heiligen Geistes, dass der Messias kommen wird. Der Messias wird sein Reich aufbauen. Der verheißene Messias wird wiederkommen. Er wird Zion wieder aufbauen. Das Zion, was der Schreiber vielleicht gesehen hat in Jerusalem. Es ist das Jerusalem, das Gott wieder neu aufbauen wird. Das sagt der Heilige Geist über Jesus. Er wird das machen. Er wird das neue Jerusalem aufrichten. Und in den letzten Versen ist wiederum das Reden von Jesus, der inmitten seiner Tage, ist es geschrieben, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Jesus war ja gerade mal sowas wie 30 Jahre alt, als er kurz nach vielleicht mehr, ein bisschen mehr vielleicht mehr als 30 Jahre, als er ans Kreuz geheftet worden ist. Mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Deine Jahre werden von Geschlecht zu Geschlecht. Deine Tage, die verkürzt worden sind, sind wieder in die Herrlichkeit aufgegangen. In die Herrlichkeit, dass er auferstanden ist, dass er für alle Ewigkeiten lebt. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Jesus bleibt, der er ist, und er wird nie ein Ende haben. Dieser Psalm, der einmal so ein Wehklagen, mit einem Wehklagen anfängt und dann den Trost in Gott findet, ist auch das, was die Dreieinigkeit Gottes geschaffen hat, was Jesus erlebt hat, was über ihn auch spricht. Und es ist unser Trost. Wir dürfen wissen, dass wir in unserer Einsamkeit nicht einsamer sind, wie es Jesus war. Und wenn wir denken, Gott steht uns nicht bei, so ist es nicht, es ist eine Lüge, es ist nicht wahr. Gott steht uns bei, er hört unser Beten. Er wird unser Flehen erhören. Es ist nicht immer so, dass er es sofort macht. Es ist nicht immer so, dass wir diese Erhörung in der nächsten Sekunde erleben. Nein, so ist es nicht immer. Es kann so sein, dass wir aus der Not herausrufen und Gott uns sofort antwortet. Aber es ist nicht immer so. Aber er hört unser Beten und er wird antworten. Er hat einen Weg für uns und er wird uns auch leiten, wenn wir in diesem Jahr vielleicht irgendwie diese Phasen erleben. Möchte ich euch immer wieder ermutigen und ich möchte euch sehr stark ermutigen. Blickt auf Gott, blickt auf Gottes Thron, blickt darauf, dass er alles in der Hand hält. Er ist in der Kontrolle. Er hat die Kontrolle über dein Leben nicht verloren, auch dann, wenn du es meinst. Und er wird dir Recht schaffen. Er wird wieder alles gut machen. Das dürfen wir wissen. Das dürfen wir wissen deswegen, weil er bleibt, weil er ist. Er ist der ewige Gott. Und lass uns in dem Blick auf ihn unseren Trost finden. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du uns kennst. Und danke, dass du unseren Weg kennst. Danke, dass du auch unsere Empfindungen kennst, unsere Gefühle kennst, dass du weißt, wie und wo wir stecken gerade. Und Herr, du weißt auch die Zeiten, wo wir in der Not sind, wo wir irgendwie verzagt sind, wo wir wenig Licht in unserem Leben sehen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du auf dem Thron bist. Danke, dass derjenige, der auf dem Thron ist, es selber erlebt hat. Dieses Leid, diese Not, diese Einsamkeit erlebt hat. Und danke, dass du uns erhörst, dass du versprochen hast, dass du unsere Gebete erhören wirst. Und danke, dass wir einfach unseren Trost in dir finden können. Du bist unser Trost. Und danke, dass wir auch jetzt darum bitten dürfen, dass in diesen Zeiten der Not wir immer wieder den Blick zu dir nicht verlieren. Lass uns immer wieder sehen, dass du derjenige bist, der bleibt. Wenn auch alles andere um uns herum zerfällt, dann bist du derjenige, der bleibt. Danke dafür. Und so schenke uns in unserem Leben diese Beständigkeit in dir, dieses Vertrauen auf dich, dieses Wissen, du wirst es wohl machen. Amen.